Was für ein Musikstück wäre noch treffender als das, was wir gerade gehört haben in der Gebetswoche? Ein Musikstück, das das Gebet abhandelt, ein Gebet, das uns vom Herrn geschenkt worden ist, eine Verbindung zum Himmel hin. Das war das bekannte russische Lied, in dem es um das Gebet geht. Dankeschön für das wundervolle Stück. Mir fällt der Übergang zu der Predigt gar nicht so schwer heute Morgen, weil wir gestern Abend schon einen gewissen Teil von dem Thema, das wir heute besprechen wollen, gehört haben. Gestern haben wir für die Regierung gedankt, um die Regierung gebeten. Wir waren sehr dankbar, dass wir die Glaubensfreiheit haben, dass wir das Evangelium in jeglicher Art und Weise weitertragen dürfen. Da sind uns heutzutage ja keine Grenzen mehr gesetzt. Und das hat aber nicht so angefangen. Der Ursprung, die Erstquelle der weltweiten Verkündigung des Evangeliums, die hat ganz anders begonnen. Und da möchte ich erstmal anknüpfen. Ich möchte diesen Text aus Apostelgeschichte 8 lesen, das sind die Verse 4 und 5. Die Zerstreuten, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in eine Stadt von Samarien und verkündete dort, dass der Herr der Messias ist. Den verlesenen Versen ist eine Reihe Ereignisse hervorgegangen. Noch wusste keiner so genau, wer der Auftrag Jesu Christi, und der lautete ja, geht in alle Welt und lehrt, was ich euch befohlen habe, am Ende der Welt auszutragen wäre und wie er umzusetzen wäre. Noch ahnte auch keiner so recht, wie der Herr selbst seinen Nachfolgern die Anleitung, die Gelegenheit, aber auch die Unterstützung dabei bieten wird. Womöglich klangen auch noch in den Ohren der Jünger die Worte Jesu Christi, die er zu ihnen gesprochen hat. Wenn der Heilige Geist auf euch runterkommen wird und ihr werdet dann auch mit seiner Kraft ausgerüstet sein. Und das wird euch dann befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa und in Samarien und überall sonst in der Welt, selbst in die entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem der Herr Jesus seinen Jüngern das aufgetragen hat, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke hat ihn umhüllt und hat ihn davongetragen und sie sahen ihn nicht mehr. Es kam aber äußerst unangenehm. Ich weiß auch nicht, ob die Leute damit gerechnet haben. Die ersten Märtyrer, die ersten Gefangenen im Gefängnis und Flüchtlinge, die Zerstreuten. Man kennt nicht viele mit Namen, die geflüchtet waren. Auch der Familienstand, der lässt sich nicht immer erklären. Aber offensichtlich waren das einfache Leute ohne große Ausbildung, aber auffallend durch die Unerschrockenheit und Freudigkeit, so wie zum Beispiel der Petrus und der Johannes, die vor dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen mussten, wegen ihres Glaubens. Wenn wir heute Missionare verabschieden, egal zu welchem Kontinent, dann legen wir einen sehr hohen Wert auf eine gute theologische Ausbildung. Eine fundierte Bibelkenntnis ist unentbehrlich. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das ist noch nicht alles. Später werden wir noch einiges davon anschneiden. Die Zerstreuten, die zogen durch das Land. So hat die Wuppertaler Übersetzung das weitergegeben. Diesen Vers haben die so übersetzt und sie zogen durch das Land. Der Begriff zogen durch das Land wird von dem Evangelisten Lukas öfter eingesetzt. In Kapitel 10, da umschreibt er das Leben Jesu Christi und da wird dieses Wort auch gebraucht, dass er durch das Land zog. Und damit meint man, dass er ohne Bleibe gewesen ist, dass er keine Unterkunft gehabt hat und heute würden wir sagen, er hatte keinen festen Wohnsitz. Er zog durch das Land. Und in diesem Fall ist das sehr offensichtlich, dass die Menschen, die zerstreut waren, die geflüchtet sind aus Jerusalem, die waren nicht auf Suche nach einer neuen Heimat. Die wollten nicht unbedingt schnell eine neue Heimat finden, sondern sie zogen von einem Ort zum anderen, womöglich auch, um abzuwarten, bis die Verfolgungswelle abgeschwächt sein wird. Das, was da geschehen ist, war nicht eine Planung eines Missionsteams, auch nicht die Gemeindeleitung hat da etwas geplant und Leute müssten flüchten. Nein, der Herr hatte gesagt, ihr werdet meine Zeugin sein. Und wo? Geografisch einmal Jerusalem und dann Judäa. Und so zogen die Zerstreuten in den äußersten Rand von Judäa. Das war keine große Entfernung, womöglich vielleicht erst mal 60, 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wirklich nicht weit. Für die Verhältnisse heute wäre das ja die Nachbarstadt ganz nahe von uns. Aber die Reihenfolge her, der wird absolut eingehalten. So wie Gott das geplant hat. Ohne Abweichung kommt der Plan Gottes zur Durchführung. Es sind ja heute nicht mehr viele in unserer Mitte, die das Los eines Flüchtlings für den Glauben gezogen haben. Heute wird doch mehr verreist. Heute ist ja so viel Freiheit geschenkt worden und wenn ich auf die Karte schaue, da sind auch die Christen vertreten von ganz unten, von Neuseeland bis nach Alaska hindurch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr unterwegs seid, ob ihr schon mal gefragt werdet, was ist der Anlass, warum besuchen sie uns? Oder ob wir schon Menschen mal fragen, die zu uns kommen, was führt sie zu uns? Wenn wir dann unterwegs sind und vielleicht auch gefragt werden, wie viel Christsein teilt man da mit? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zerstreuten, die Flüchtlinge, die nutzen den Grund und erklären, warum sie geflüchtet sind. Aber auch das Hauptanliegen wird weitergereicht. Und das Hauptanliegen hier an dieser Stelle, das hat der Herr so gewollt, ist das Evangelium bekannt zu geben. Die Apostel an sich, die bleiben zuerst in Jerusalem, so wird uns das berichtet. Einige Männer und Frauen gehen den Leidensweg in Jerusalem. Die werden in die Gefängnisse gesteckt und in schweren Umständen müssen sie das Christsein ausleben. Aber die Zerstreuten, die ziehen ihren Weg, die gehen in das Land nach Samarien, nach Judäa und sie machen überall das Evangelium bekannt. Und so finden wir ein etwas ausführlichen Weg durch das Alte Testament, durch die Propheten, die Verheißungen an den Messias und Retter der Welt. So haben die Apostel das Evangelium ihren Judengenossen erklärt. Aber auch ganz kurz und bündig, auch das wird hier gefunden. Mit diesen und anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten von dem Gericht, das über euch hereinbrechen wird. Ein warnendes Wort. Aber ein Evangelium steht hier geschrieben. Auch das gehört dazu. Aber auch aus folgendem Grunde wurde das Evangelium im Lande bekannt gegeben. Die Menschen, die erfüllt waren mit der Botschaft, mit der frohen Botschaft, die haben gesagt, wir können gar nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Wir wollen das einfach weitergeben, weil es diesen Menschen zu einer Herzenssache geworden ist. Und so wurden Christen aus dem Umstand heraus angeleitet, um Jerusalem herum das Evangelium bekannt zu machen. Das waren die ersten namenlosen Missionare der Gemeinde Jesu Christi. Sie waren Flüchtlinge, sie mussten flüchten, aber sie waren keine Verleugner. Sie haben das Evangelium hinausgetragen, sie haben die Botschaft bekannt gemacht. Sie reden von Jesus evangelistisch. Und das haben sie getan mit einer ungebrochener Freude und einer werbenden Kraft. So war es damals schon, dass die Evangelisation von Mann zu Mann von einer großen Bedeutung war. So wurde das Evangelium zugänglich gemacht, dem einfachen Volk, den Menschen. Wie gebe ich heute mein Evangelium weiter? Die frohe Botschaft, die in mir wohnt, deshalb nenne ich das mein Evangelium, obwohl das ein Evangelium Jesu Christi ist, weil wir es von ihm empfangen haben. Wie finde ich ein passendes Wort im Alltag, um diese frohe Botschaft weiterzugeben? Übe ich mich darin? Kann ich das so formulieren und so einfach weitergeben, damit es auch ein Kind verstehen kann? Das sind ja so die Gebetsanliegen, die uns heute wirklich bewegen sollen. Einer dieser Missionare, der erste Missionare, ist namentlich bekannt. Das ist der Philippus. Er überschreitet die Grenze durch Judäa und wir finden ihn in Samarien wieder. Und das ist auch nicht weit weg von Jerusalem, vielleicht so um die 100 Kilometer entfernt. Keine große Entfernung für uns heute. Aber die vorausgesagte Reihenfolge, die steht und bleibt, die ist unerschütterlich. Aus Jerusalem heraus, durch Judäa bis nach Samarien. Und er zieht durch Samarien und verkündet dort, dass Jesus der Messias ist. Der Begriff verkündigen unterscheidet sich in einer gewissen Hinsicht und Absicht von dem Bekanntmachen mit dem Evangelium. Die Zerstreuten, die machten das Evangelium bekannt. Philippus heißt das hier, verkündigt das Evangelium. Das, was mit der Verkündigung gemeint ist, meint, dass Philippus den Herrn Jesus Christus heroldete. Ein Begriff aus dem Griechischen übersetzt. Das heißt, er war ein Befürworter von dem, was er gesagt hat. Das heißt, er war ein eifriger Befürworter, ein Bote eines Fürsten. Und das hat er für den Herrn getan. Das heißt, er hat die Ansammlungen von großen Menschen aufgesucht, sei es der Marktplatz oder sonstiges, und hat da in die Volksmenge hineingesprochen, das Wort Gottes, das Evangelium, und hat die Menschen überzeugt mit und zum Evangelium. Und es steht weiter berichtet, dass es haben viele geglaubt an das Evangelium Gottes, vom Evangelium des Reiches Gottes, wie Philippus das verkündigt hat. Und das Evangelium, das Wort Evangelium, schließt verschiedene Wirkungen der frohen Botschaft der göttlichen Offenbarung ein. Philippus predigt hier vom Reich Gottes und von Jesus Christus. Und das Wort Gottes, es kommt nicht leer zurück. Das Wort Gottes wird dazu gesandt und hat seine Wirkung. Und wir lesen weiter hier, dass viele Männer und Frauen geglaubt haben, der befreienden Botschaft des Evangeliums. Aus Jerusalem heraus, durch Judäa bis nach Samarien. Missionare, die namentlich bekannt und unbekannt geblieben sind, machen das Evangelium bekannt. Es wird aber auch herausfordernd aktiv verkündigt. Als ich den Anfangsweg der weltweiten Evangelisation oder Verkündigung im Neuen Testament nachgegangen bin, habe ich den Mann Philippus aufs Neue liebgewonnen. Ein Mann, der von der Gemeinde auserwählt war, weil er voll des Glaubens und des Heiligen Geistes war, so ist das Zeugnis seiner Glaubensbrüdern, ein Diener des Herrn, der sein Leben vom Geiste Gottes bestimmen hat lassen. Wir lesen, dass er von einem Engel gerufen wurde, geschickt wurde und er macht sich auf den Weg und geht. Ein Engel des Herrn beauftragt ihn und er bekommt die geografische Koordinaten, ohne zu wissen, womit er zu rechnen hat, unwissend. macht er sich auf den Weg. Apostelgeschichte 8. Er ist folgsam. Und als er den Wagen eines Finanzministers auf der Wüstenstraße sieht, da bekommt er die nächste Anweisung. Da spricht der Geist Gottes zu ihm, steige hinzu. Und er ist folgsam. Auch das tut er, so wie er beauftragt ist. Philippus steigt dazu und leitet diesen Mann zum Glauben an Jesus Christus an. Er predigt ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und dieser namenlose Finanzminister nimmt den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes auf. Er glaubt an ihn, er wird getauft und das heißt, er reist, er macht seinen Weg weiter fröhlich. Eine Freude ist in seinem Herzen. Das Wort Gottes ist da nicht leer zurückgekehrt. Das ist doch sehr erstaunlich, wie Gott da am Wirken ist. In Jerusalem angefangen, über die umliegende Städte. In einer sehr kurzen Zeit kommt das Wort nach Samarien, kein weiter Weg. Und jetzt plötzlich diese Begebenheit hier. Die frohe Botschaft von Jesus Christus im Herzen eines Äthiopiers. Und diese frohe Botschaft, die macht einen weiteren Weg im Herzen dieses Mannes. Man weiß das heute auszurechnen. Es sind um die fast 2000 Kilometer in den Süden hinein. Äthiopien liegt zwischen dem Sudan und Ägypten. Da kehrt ein Mann zurück, der das Evangelium Jesu Christi in seinem Herzen hat. Der Heilige Geist wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das Wort Gottes hat sich bestätigt. Die Zusage, die Verheißung, der Auftrag Gottes hat sich bestätigt. Heute weiß man von der Geografie des Evangeliums Bescheid. Völker, die noch nicht das Evangelium aufgenommen haben, Völker, die noch unerreicht sind vom Evangelium Gottes, die sind auf jeden Fall aufgenommen. Man würde sagen, die sind irgendwie registriert worden. Auch die Statistiken, die wissen, einer Aufteilung der Religionszugehörigkeit eine Antwort stehen zu können. Von den 7 Milliarden Menschen, die heute auf dem Planeten Erde leben, spricht man von etwa 2 Milliarden, die dem christlichen Glauben zuzuschreiben sind. Menschen, die etwas genauer hingucken und genauer rechnen, die sagen, dass von der großen Menge der Christenheit nur 12% wiedergeboren sind. Und damit auch gerettet sind. Statistiken sind dafür da, um eine Hilfe zu sein. Und ich freue mich innerlich, dass wir doch von einem ganz anderen Buch das Wissen haben. Das ist das Buch des Lebens. Und jeder Name, der in diesem Buche des Lebens eingetragen ist, der ist gerettet. Der hat das ewige Leben, so sagt uns die Bibel. Und doch, solange Menschen im Unglauben verharren, solange Menschen verloren gehen, ist die Aufgabe der Gemeinde nicht erschöpft? Auf keinen Fall. Unsere Aufgabe ist noch lange nicht getan. Wir befinden uns womöglich auf einem guten Weg. Aber es bleibt noch viel zu tun, bis Jesus wiederkommt, liebe Gemeinde. Und da ist jeder gefragt. Und das Missionsfeld beginnt in meinem Herzen, es beginnt in deinem Herzen und es beginnt vor der Haustür. Oft fehlt uns der Mut, wir suchen oft Ausreden, wir sagen, wir haben nicht die Weisheit. Heutzutage sind die Leute so studiert und so gebildet, mit denen kannst du gar nicht reden, sprechen. Die haben so viele Argumente, die überschütten einen mit Argumenten, da komme ich ja gar nicht dran. Aber sehr oft liegt das auch daran, dass wir Folgendes nicht ausleben. Und die Bibel lädt uns zu ganz gewissen Dingen ein. Stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt eures Lebens. Stellt den Herrn in den Mittelpunkt eures Lebens. Und seid auch immer bereit, eine Antwort dem zu geben, der nach der Hoffnung eures Glaubens fragt. Und das ist eine Übungssache, ihr Lieben. Seid immer bereit. Das ist ein sehr breit erklärbarer Begriff. immer bereit zu sein. Wir wissen das aus den anderen Bereichen des Lebens, was das heißt, immer bereit zu sein. Immer vielleicht ein Wort auf der Zunge zu tragen. Und wenn uns einer fragt, dass wir dann noch eine Antwort geben. Aber auch oft begegnen wir Menschen, wie wir schon sagten, die alles wirklich Denkbare und Gute von sich weisen und auch nichts annehmen wollen. Ich möchte ein Beispiel bringen, wie Menschen, die Gott lieben, die Jesus Christus kennen, die das Evangelium in den Herzen tragen, in solchen Situationen umgehen. Viele kennen den Bruder Gid. Und er hatte das mal so erklärt und auch so berichtet. Fahrend im Zug, reisend im Zug, Zug zu einer Vortragsreihe, kommt er in ein Gespräch mit einer Dame und versucht mit ihr über den christlichen Glauben zu sprechen. Und sie überschüttet ihn mit Argumenten. Sie hat auch schon mit dem Hinduismus Erfahrung gemacht. Auch bei dem Buddhismus hat sie vieles Gute abgewöhnen können. Aber auch konfirmiert ist sie auch schon gewesen. Und deshalb kann man in ihrem christlichen Gedanken gut auch einige gute Züge finden. Und sonst, was er an Gedanken und biblischen Aussagen versucht, in den Raum zu stellen, das wird alles abgewiesen. Das wird hinweg argumentiert. Er merkt, er kommt gar nicht dran. Das, was er an Wissen hat, damit kommt er nicht voran. Und er sagt, ich merkte in dem Moment, dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen. Wir kommen da nicht weiter. Und das ist das gute Recht, dass wir zu Gott beten dürfen. Er hat ja versprochen, uns das rechte Wort zu einem richtigen Zeitpunkt zu schenken. Und er meinte und er sagte, er meinte in dem Moment, er bräuchte diese Weisheit von oben. Und der Herr hat ihm die auch geschenkt. Und so erklärt er der redegewandten Frau Folgendes. Er hätte in seiner Kindheit während des Krieges viele schlimme Dinge erlebt und mitgesehen und mitgemacht. Aber heute geht es ihm sehr gut. Gesundheitlich, sozial, er kann reisen, er kann vieles unternehmen. Ich habe nichts, worüber ich zu klagen habe, hatte er gesagt. Aber irgendwann werde ich sterben, das wird nicht immer so bleiben. Und ich möchte, dass es auch weiterhin gut geht, auch nach dem Sterben. Der Ort des Guten nennen wir Christen Himmel. Und den Ort des Schlimmen nennen wir Hölle. Das ist mein Ziel, den schönen Ort zu erreichen. Und meine Frage war nur, wer kann mir das garantieren, dass auch danach, dass nach dem Sterben ich da am Ort des Guten ankomme? Außer Jesus Christus habe ich niemanden gefunden, der mir jetzt schon diese Garantie gegeben hat. Die Frau wurde nachdenklich. Sie hatte keine Einwände mehr. Das Evangelium sehr zugänglich erklärt. Ein Evangelium, das Menschen zum Nachdenken bringt. Ihr Lieben, das Prinzip der weltweiten Verkündigung des Evangeliums aus Apostelgeschichte hat sich bewährt, über die Jahre hinweg, über die Jahrtausende hinweg, weil der Herr selbst dieses Konzept aufgestellt hat und ausführt. Und das immer noch. Die Frage ist, wie trage ich heute dazu bei? Sehr oft habe ich den Eindruck, den hatte ich eigentlich schon vor einiger Zeit gewöhnen können, dass ein leidender Christ, der wegen seines Leidens an den Herrn Jesus Christus auf irgendeiner Art und Weise verfolgt wird, der doch seinen Glauben wesentlich transparenter der Umwelt gegenüber ausleben kann, als wir Menschen, die ungehindert unseren Glauben ausleben dürfen. Vielleicht liege ich da auch falsch. Das ist keine feste Theorie. Aber die Menschen, die Leiden tragen um des Glaubens willen, die werden öfter gefragt. Die werden öfter ins Kreuzfeuer genommen. Und die dürfen auch öfter Antwort und Rede stehen. Und so möge der Herr uns freie Menschen, die wir heute kein Verfolgungsleiden tragen und kennen, dazu befähigen, das Evangelium bekannt zu machen, wie die Zerstreuten damals. sei es auf eine Art, dass wir das Evangelium bekannt machen durch unseren Alltag, durch das Leben oder dass wir das auch effektiv ausleben und predigen. Wir wollen heute für die weltweite Verkündigung des Evangeliums beten. Und so möchte ich uns einladen, dass wir dafür so ein offenes Herz haben konnten. Weil der Auftrag ist groß und Arbeit ist viel. Und wir dürfen auch jetzt den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter sendet und dass er uns auch selbst rüstet für diese wichtige Aufgabe. Amen. Lasst uns beten.